Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, engagiert an Ihrer Seite für Effizienz auf hoher See.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Wir sind heute zu zweit hier. Neben mir sitzt Christian Förster. Und ich bin Michael Mayer und zu Gast haben wir heute Christian Stangl, Global Head of Transportation beim Lidl-Konzern und gleichzeitig auch CEO der Reederei Tailwind Shipping Lines. Moin, Herr Stangl.
Guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, willkommen auch von mir. Herr Stangl, Ihr Slogan lautete von Anfang an, wir sind gekommen, um zu bleiben. Die Reederei Tailwind Shipping Lines als Arm der Lidl-Gruppe besteht jetzt seit knapp 3 Jahren. Hat sich denn alles so entwickelt, wie Sie es von Anfang an erwartet haben?
Da muss man jetzt die verschiedenen Phasen der Tailwind Shipping Lines anschauen. Wenn man die erste Phase anschaut, sage ich ja, absolut. Und da bin ich auch ganz stolz drauf. So wie wir uns Dinge errechnet, erhofft haben, hat es auch funktioniert. Und da würde ich jetzt sagen, ja, das hat alles so funktioniert, wie wir es erwartet haben. Es war nicht zu erwarten, dass es so funktioniert. Umso schöner ist es, dass es auch so eingetroffen ist. Wenn man jetzt andere Dinge anschaut, ist alles so gekommen, wie sie erwartet haben. Fällt mir spontan ein, die Schiffsbezeichnung. Da haben wir wirklich als Spaß im Homeoffice gesagt, ja komm, 2 Schiffe, lass sie uns Panda 001 und 002 nennen, um einfach unser Ambitionsniveau irgendwo für uns selber zu verdeutlichen. Wenn wir jetzt sehen, wo wir in der Nummerierung jetzt sind wir bei Panda 009. Und wir wissen schon gar nicht mehr genau, welches war jetzt eigentlich gleich wieder welches. Und die Mitarbeiter haben so kleine gelbe Post-its an ihren Computern, damit sie noch wissen, das war eigentlich mal das Schiff und das war das. Da würde ich jetzt sagen, da sind wir eigentlich schon eine ganze Ecke weiter oder anders entwickelt, als wir dachten. Also damals hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die Schiffe jetzt schon in der Nummerierung so weit nach oben gehen.
Was ist denn vielleicht nicht so gelaufen, wie ihr hofft? Also es wird ja bestimmt auch mal einen Tag gegeben haben, wo sie gedacht haben, okay, das war eigentlich anders geplant. Also gab es auch negative Überraschungen?
Also ganz spontan fällt mir immer eine Geschichte ein, die hat sich bei mir unglaublich eingeprägt, vor allem weil ich mir, glaube ich, dachte, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir uns aber echt was angetan. Und das ist der allererste Anfang gewesen, kann mich auch noch genau an das Schiff, an die Viking erinnern, die in Taichan einfuhr, um zu laden. Wir hatten ja unglaublich viel Cargo auch in Asien stehen, was dringend darauf wartete, verschifft zu werden. Und alle haben schon gerechnet, wann ist es endlich da und wie geht's weiter. Und wir hatten auch die ersten Operations-Leute hier in Hamburg und ich dachte, jetzt kannst du endlich Urlaub machen, jetzt kann ja nichts mehr schieflaufen und kann mich an diese Situation noch so gut erinnern. In Norwegen angeln mit Freunden, ich bin nachgeflogen und die warteten schon auf mich und ich fuhr gerade mit dem Auto zu dem Angelboot und dann kam der Anruf von Operations. Also Christian, du musst jetzt kurz noch eine Entscheidung treffen. Wir haben gerade rausgefunden, das Schiff war von einem Vorcharterer in Indien und aufgrund der Pandemie können wir jetzt nicht in Taichan einlaufen. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, die gesamte Crew macht einen Corona-Test. Einen Test negativ, dann sind wir auf unbestimmte Zeit erstmal auf See und dann wissen wir auch nicht sicher, wie es weitergeht. Oder 2 Wochen Quarantäne, wir bleiben 2 Wochen davor stehen. Und beide Alternativen waren damals ja nicht so einfach. Zum einen brauchten wir das Cargo, zum zweiten wussten wir, was ein Schiff pro Tag kostet. Und gerade für jemanden, der nicht aus der Branche kommt, ist das ja schon sehr viel Geld. Und das war so mein allererster Eindruck, als erste Entscheidung, die ich hatte. Wir haben dann Gott sei Dank, sage ich mal, draußen gewartet, die 2 Wochen. Aber ich habe mir damals gedacht, wie ich da gerade kurz vorm Angelurlaub stand, okay, wenn das jetzt so weitergeht, wenn weiter so viele Schwierigkeiten da auf uns zukommen, dann haben wir da schon ein dickes Brett zu bohren, sage ich mal. Gott sei Dank ging es dann aber nicht so weiter. Aber das ist so eine der Geschichten, die mir so spontan in den Sinn kommen. War damals auch nicht einfach für mich, das dann zu entscheiden.
Sie haben gerade selbst gesagt, für jemanden, der nicht aus der Branche kommt, fühlen Sie sich denn mittlerweile in der Branche angekommen und auch akzeptiert?
Akzeptiert kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich fühle mich definitiv angekommen. Ich habe das gemacht, was wir schon immer bei Lidl gemacht haben, uns sehr tiefgehend um unsere Themen zu kümmern und tief da reinzugehen und die Sachen zu verstehen. Sonst, glaube ich, wird es auch nicht funktionieren, wenn man nicht so tief in das einsteigt. Ich habe eine absolute Begeisterung für das Thema, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine ganz eigene Welt mit einer eigenen Sprache, die ich auch erst erlernen musste und eigenen Regeln. Aber ich bin da wirklich begeistert von dem Umgang und von dem Wissen, was man braucht. Und ich fühle mich selber absolut angekommen, ja.
Welchen Stellenwert hat denn der Schifffahrtsarm innerhalb der Gruppe? Wird das wahrgenommen, was Sie tun?
Es wird wahrgenommen und was ich sehr schön fand, dass wir aus einer nicht einfachen Zeit kamen, der Pandemie, wo die Supply Chains wirklich stark unter Druck waren, wir alle viel gearbeitet haben und viel kämpfen mussten, auch alles funktioniert. Wir haben auch viele andere Abteilungen natürlich auch gebraucht für die Gründung. Und was man gemerkt hat, war, ich habe noch nie so eine Begeisterung gespürt, mitzumachen. Alle Verwaltungsbereiche, alle IT-Bereiche, alles, was wir so gebraucht haben, war total euphorisch mit dabei. Und es glaubt bei vielen dann das Gefühl entstanden, wir haben uns jetzt selbst geholfen. Wir sind stolz drauf. Wir hatten eine Herausforderung. Wir haben uns gemeinsam gekümmert. Wir können was. Und ich glaube, dass viele bis heute, glaube ich, wenn ich mit Leuten spreche, so eine Begeisterung haben. Wir haben uns selbst geholfen und wir haben da was erreicht und was geschafft.
War denn der Plan von Anfang an, eine richtige, seriöse Reederei aufzubauen? Oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Und fehlt Ihnen heutzutage im Portfolio noch irgendwas an einem kompletten Schifffahrtsunternehmen?
Also es hat sich schon entwickelt. Man muss ja ganz normal zurückschauen, wie haben wir angefangen? Wir haben angefangen, was keiner so ganz mitbekommen hat, ja schon in 21, dass wir immer wieder als Tramp-Räder gefahren sind, nur für uns. Und da festgestellt haben, es ist nicht einfach und man muss auch mehr Setup eigentlich haben, um das zu tun, als nur uns aus dem Büro jetzt von zu Hause. Aber wir haben die Lösungen erzeugt. Also wir haben in 21 schon über 20 Schiffe gechartert gehabt, One Way, um unsere Ware aus Asien zu transportieren. Und festgestellt, okay, im Markt hätten wir es nicht hinbekommen, aber dank der Lösungen haben wir es hinbekommen. Dann war ja die nächste Stufe diese 4 Schiffe, wo wir asynchron ja noch gefahren sind. Das war kein Marktprodukt. Das haben wir erstmal für uns selber gemacht, um unsere Ware einfach transportiert zu bekommen. Und dann hat sich das so Stück für Stück weiterentwickelt und professionalisiert, sodass ich heute schon sage, wenn neue Mitarbeiter bei uns anfangen, und ich habe gestern auch wieder mit einem neuen Kollegen gesprochen, der eigentlich ganz begeistert war, die von großen Rädern kommen und gesagt haben, Mensch, hätte ich jetzt nie gedacht, wie weit ihr schon in vielen Themen seid. Was aber auch dem geschuldet ist, glaube ich, dass man im Handel, ich will jetzt auch nicht sagen, dass andere Branchen langsamer sind, aber wir brauchen einfach eine sehr hohe Geschwindigkeit. Wir müssen sehr genau überall hingucken. Wir haben ganz kleine Spannen in dem, was wir machen. Wir müssen schnell innovieren und schnell immer wieder weitermachen. Wir sind auch ein sehr kleines Team, da geht es auch natürlich einfacher als in einem großen Unternehmen. Und ich glaube schon, dass wir da an vielen Dingen schon weiter sind, als man vielleicht denken würde.
Und operativ, also Sie haben mittlerweile, wenn ich nicht ganz falsch liege, 3 Dienste, Fernosteuropa, Intra-Asien und Intra-Europa, dann noch die neue Intermodalsparte für die Bahnverkehre und den Binnenschiffs-Shuttle bis Duisburg. Ist das jetzt so, wie Sie sich das vorgestellt haben, als Abdeckung oder kommt da noch mehr dazu? Sowohl operativ, also was die geografische Abdeckung angeht, als auch strukturell. Ich meine, wenn Sie schon Binnenschiffe und auch die Intermodalsparte machen, können Sie auch wie andere Räder sagen, okay, dann machen wir Luftfracht auch noch.
Also für einen Discounter, glaube ich, würde Luftfracht keinen Sinn machen. Das würden Sie, glaube ich, gar nicht bezahlen wollen, was dann die Ware kosten würde, wenn ich das so flapsig sagen darf. Nein, aber was für uns schon wichtig ist, die gesamte Supply Chain zu bespielen. Also ich sehe jetzt nicht momentan zumindest, dass wir die Reederei im Basisgeschäft enorm vergrößern und skalieren, weil wir das ja im Wesentlichen erstmal für uns selbst machen, für unsere Supply Chain. Wir wollen aber das, was wir machen, besser machen und ergänzen. Und dann ist für mich die erste Überschrift gewesen, in den Hafen rein mit dem Schiff und dann der nächste Schritt aus dem Hafen raus. Und das ist das, was ich finde, wo wir auch uns ein bisschen differenzieren können von anderen. Das ist das, was wir oft auch wahrnehmen, sage ich mal, als Kunde. Es ist nicht nur die Aufgabe, aus meiner Sicht zumindest, den Container in den Hafen reinzubringen. Das hilft mir noch nicht so viel. Er muss auch aus dem Hafen zeitnah wieder raus und muss dann noch weitergebracht werden bis zum Kunden. Und deswegen die Schritte, die wir danach jetzt gegangen sind, sozusagen mit der Bahnanbindung von Koper dann nach Graz, dem Terminalbetrieb in Graz und jetzt auch mit der Beteiligung an der Spedition, sozusagen auch dann noch weiter in Richtung Kunde transportieren zu können, das sind eigentlich die wichtigen Schritte. Auch das, was Sie jetzt aufgezählt haben, das sind alles Ergänzungen zu dem Kern, um unsere Supply Chain wirklich von vorne bis hinten abzudecken und jetzt natürlich auch zusammenzuführen. Das eine ist, das zu machen und das zweite ist auch nochmal die Elemente jetzt auch zusammenzuführen.
Theoretisch wäre ja denkbar, dass Sie auch das noch ausdehnen, also dass Sie weitere Bahnshuttle oder auch Binnenschiffs-Shuttle aufsetzen, um mehr Regionen abdecken zu können, also direkt abdecken zu können.
Ja, genau. Das so in diese Richtung sollte man denken, wobei man auch sagen muss, wir würden es nicht machen, um am Markt jetzt Geschäft zu machen, autark von Lidl, sondern wir machen das erstmal für unsere eigene Supply Chain. Sicherlich auch mit dem Gedanken, wenn man in Assets investiert, die man im Grundsatz auslastet, das auch anderen anbieten zu können, wenn es für andere, so wie es ist, auch passt. Und da würden wir jetzt sicher uns weiterentwickeln, aber gezielt.
Wenn dann also das Netzwerk, also die Liniendienste, die Schiffsdienste so stehen erstmal, Haben Sie dann eine ausreichend große und ausreichend gut ausgestattete Flotte? Oder um auf Ihre Anekdote von vorhin zurückzukommen, reden wir dann über Schiffsnamen, die auf 012, 015, 023 irgendwann mal enden?
Also wir werden uns in dem, was wir da machen, weiterentwickeln, definitiv, auch aus Gründen ja der Nachhaltigkeit. Und wenn Sie jetzt genau schauen, haben wir nur ein einziges Schiff noch von den Schiffen, die wir zu Beginn hatten. Und wir haben, ich habe extra nochmal nachgeschaut für heute, wir hatten so eine Liste, wo alle Schiffe, die wir gerade im Chartervertrag sozusagen haben, abgebildet sind in der Dauer. Ich glaube, wir hatten 24 Schiffe Anfang des Jahres in der Spitze unter Charter. Teilweise noch nicht eingefasst, teilweise schon wieder raus. Aber wir haben gerade jetzt im Frühjahr, wo der Markt ja sehr schwer war und es sich auch frühzeitig abgezeichnet hat, sehr stark reagiert, auch um die eigene Ladung abzusichern und waren da am Chartermarkt sehr aktiv. Und in der Phase haben wir auch eigentlich alle Schiffe getauscht gegen größere Schiffe. Das heißt, wenn man so Dezember, Januar guckt, haben wir Gott sei Dank relativ früh nochmal die Schiffe getauscht gegen größere Schiffe und sind eigentlich jetzt überall schon eine Klasse größer geworden.
Weil die Transportmenge auch steigt?
Weil die Transportmenge steigt und weil ich auch sagen muss, wir haben sehr leichte Ladung, dass die Ladung auch zum Schiff passen muss. Und das ist sicherlich was, wenn man tiefer einsteigt in Themen und Sachen besser kennt. Ne? Und da, wie gesagt, der Discounter dreht alles dreimal um. Und so wie ich halt normalerweise gelernt habe, 80 mal 1,20 ist eine Europalette. Wie kriegen wir sie ideal ausgelastet? Wie kriegen wir sie maximal hoch? Und wie ist der LKW dann maximal voll? Und 22,5 Tonnen passen in den Kühl-LKW. Wie kriegen wir 22,49 Tonnen in diesen LKW rein? So machen wir das natürlich auch mit den Schiffen. Davon lebt das Ganze auch. So kann man dann auch feststellen, dass bestimmte Schiffstypen nur begrenztes Potenzial in der Optimierung haben, aber andere Schiffstypen vielleicht der Ladung wesentlich mehr Potenzial haben. Und da haben wir uns schon weiterentwickelt.
Sie brauchen für das weltweite Netz oder beziehungsweise für Ihre Lidl-Läden und die Non-Food-Ware wahrscheinlich deutlich mehr Schiffsraum, als Sie selbst als Tailwind zur Verfügung haben. Wie würden Sie da das Zusammenspiel mit den Linienreedereien beschreiben? Also gibt es bestimmte Waren oder Richtungen, die Sie dann lieber mit eigenen Schiffen fahren, statt auf Linienreedereien zu geben? Oder gibt es da eine Aufteilung? Wie läuft das so im Zusammenspiel?
Da gibt es inzwischen eine relativ differenzierte Aufteilung. Wir schauen uns an, wie pünktlich ist die Ware. Wir schauen auch, wie wichtig ist uns die Ware, wie bewerben wir die, was ist der Warenwert der Ware und differenzieren dann so gut es geht zwischen, ich nenne es mal das Basisschifffahrtsprodukt sozusagen, was wir ausführlich nutzen, ohne Frage. Und dann unser Premium-Produkt sozusagen, was wir als Ergänzung dazu nutzen, um zeitkritische Artikel, um Werbeware, um saisonale Artikel dann auch abzusichern. Und ich sage das immer wieder gerne, der Durchschnitt, den man da betrachtet in den Verspätungen, der ist die eine Sache, die Einzelgeschichte ist die andere Sache. Und wenn Sie einen wichtigen Werbeartikel haben oder einen saisonalen Artikel, deswegen sagen wir das gerne immer wieder, Halloween, Fußball-EM, da ist halt dieses, das ist ein 0-1-Spiel. Also wenn ich es halt nicht da habe, was mache ich dann damit? Wenn die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stattfindet und ich dafür die Trikots habe und es steht da drauf und es kommt zu spät, dann sind wir nicht daran interessiert und wollen das auf keinen Fall, dass wir das verwerten müssen oder einlagern müssen und hoffen, dass mal wieder eine Europameisterschaft in Deutschland stattfindet. Entschuldigung, jetzt habe ich so ein bisschen übertrieben, aber um das nochmal deutlich zu machen. Und das ist schon was wir sehen, da hilft uns nichts, dass der Durchschnitt so viele Tage sind, sondern da sind halt viele Ausreißer dabei und wenn das mit wichtiger Ware und saisonaler Ware passiert, dann haben wir da einfach ein großes Problem mit. Wenn man ein Standardsortiment hat, ich sage jetzt mal weiße Tennissocken, die vielleicht mal eine Woche nicht da sind, ja okay, aber wenn halt große Werbungen dahinter hängen und saisonale Themen, die müssen halt zu dem Zeitpunkt auch da sein.
Das machen Sie dann mit den eigenen Schiffen, damit Sie sicher sind, dass es auch wirklich pünktlich ist und gibt es dann für den Rest sozusagen bevorzugte Partner, die Sie haben, Linienräder, also mit denen Sie sehr gerne arbeiten?
Absolut. Wir sind da schon immer sehr partnerschaftlich. Ich sage aber auch, dass man dieses Jahr sich sehr schwer tut, die richtige Entscheidung zu treffen und dieses Jahr vielleicht ein bisschen breiter sozusagen an das Thema rangehen muss, um sicher zu sein, was wird sich jetzt wie entwickeln, gerade in der Umstellphase.
Weil sich das Profil der Allianzen verändert?
Ja. Und das ist sicherlich in der Umstellphase ja auch nicht einfach. Ne? So neue Ideen, die wir auch toll finden, aber in der Umstellphase natürlich auch nicht einfach.
Eine Allianz ist ja die Gemini Corporation von Maersk und Hapag-Lloyd, die unter anderem mit dem Versprechen antreten, die Pünktlichkeitsquote auf 90% oder sogar darüber hinaus zu steigern. wenn sie auf ihren eigenen Dienst oder ihre eigenen Dienste setzen, wenn es um zeitkritische, prioritäre Ware geht, wie zuverlässig fahren Sie denn?
Also wenn man die Veröffentlichungen anschaut, waren wir jetzt ja immer mit weitem Abstand Nummer 1, haben jetzt sicherlich gerade einen kleinen Ausreißer nach unten, über den ich auch sehr unzufrieden bin, haben aber mathematisch einfach die Riesenherausforderung, wir haben sehr wenige Hafenanläufe im Monat. Und wenn natürlich bei uns ein einziges Schiff an einem Hafen steht und nicht drankommt, am zweiten Hafen dann immer noch zu spät ist, dann sind das mathematisch gleich 50%, sodass wir natürlich auch gar nicht so einfach haben, in der Pünktlichkeit so oben zu sein. Aber wenn Sie jetzt schauen, gerade Mittelmeer, was ja unser Fokus ist, waren wir eigentlich jetzt immer so bei 90%.
Sie brauchen ja für das operative Geschäft, für die Dienste technische Partner, also Reeder, die die Schiffe auch technisch managen. Wie sieht denn da Ihre Strategie aus, wenn es um Laufzeiten geht? Ich kann mich erinnern, Sie sprachen mal davon, dass Sie lieber längerfristig chartern, um eine gewisse Sicherheit, eine Zuverlässigkeit zu haben. In Bezug auf die technische Ausstattung, Klammer auf, Kraftstoffeffizienz, Kraftstoffverbrauch, Umwelt und bei der Auswahl der einzelnen Reedereien. Welche Kriterien legen Sie da an? Was erwarten Sie zum Beispiel von Eignern wie Elbteich oder Döhle, von denen Sie ja Schiffe in Charter haben?
Ich würde differenzieren zwischen den Kurzzeitchartern, die wir ja auch gemacht haben, die, glaube ich, auch jeder macht, um Kapazitäten abzudecken oder Spitzen auch abzudecken, und zwischen den langfristigen Partnern, mit denen wir auch fest zusammenfahren. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, so ein Schiff ein- und auszufasen. Das sind so Dinge, die ich lernen durfte, auch rein von der Mathematik her. Wenn wir 70 oder 84 Tage in einem Rundlauf sind und 5 Schiffe oder 6 Schiffe in so einem Rundlauf fahren, wieder in diese Position zu kommen, ist ja gar nicht so einfach. Und wenn man weiter pünktlich abfahren will, muss man das ja tun. Also haben wir von dem her schon gar nicht so ein Interesse, diese Schiffe ständig zu tauschen und zu optimieren, weil es dann unglaublich schwer wird, noch pünktlich abzufahren. Welche Anforderungen wir an unsere Partner haben, sehen Sie ganz gut, warum die Schiffe diese Namen haben von uns, weil wir eigentlich immer versucht haben, auch sie auf uns ein bisschen zuzuschneiden. Das heißt, die Schiffe sind eigentlich alle zu Charterbeginn in die Drydock-Phase gekommen, haben dann ein gewisses Retrofit auch nach unseren Vorgaben oder Wünschen bekommen, soweit das möglich ist, wir sind nicht der Schiffseigner, zeigen das auch an mit dem Namen, ein Charterschiff, das unseren Namen hat. Warum? Weil wir es halt auf eine gewisse Dauer auch chartern und weil es auch nach unseren Vorgaben sozusagen im Rahmen dessen, was möglich war, umgestaltet wurde.
Würden Sie sagen, Ihre Ansprüche sind gestiegen? Sie haben auf die Größe ja schon abgezielt. Das ist ja eher eine Reaktion auf den Markt oder die Transportmenge. Aber die Schiffe sind auch jünger geworden. Es sind Neubauten dazugekommen. Würden Sie sagen, dass mit den Erfahrungen, die Sie sammeln, Sie auch hochwertigere Schiffe im Einsatz haben wollen?
Das würde heißen, dass wir davor keine hochwertigen Schiffe hätten haben wollen. Ich glaube, wir wissen besser, was zu uns passt und schauen genauer hin mit den Erfahrungen, die wir auch über die Jahre gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass Schiffe, die jetzt aktuell für uns nicht mehr fahren, schlechte Schiffe waren. Sie haben vielleicht zum Ladungsprofil nicht ideal gepasst. Und dass man seine Flotte permanent irgendwo weiterentwickelt und sich da verantwortlich fühlt, glaube ich, das ist ja auch elementar und wichtig. Das sind für uns ja sozusagen die Basis für alles ist das Schiff. Und wenn wir uns da nicht drum kümmern, sondern sagen, ja, wir mieten das und wenn es zu Ende ist, dann gehen wir es wieder zurück, dann glaube ich, wird man was falsch machen.
Da schließt sich ja mehr oder weniger automatisch die Frage an, wenn Sie sich immer mehr Gedanken darüber machen, was für Schiffe Sie brauchen und wenn Sie an die Planungssicherheit denken. Wenn ich mich recht erinnere, war die Gründung von Tailwind eine Folge der Frage nach Planungssicherheit für Ihre Lidl-Transporte, wie ich sie jetzt mal nennen. Warum setzen Sie dann nicht auf eigene Neubauten? Also nicht, die Sie eingeschartert haben, sondern selbst für Tailwind oder Lidl oder wer auch immer dann als eigener auftritt. Aber dann müssten Sie sich auch nicht mit Charter und ähnlichen Dingen beschäftigen.
Da haben Sie recht, ja. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass wir das ausschließen. Ich kann mich erinnern, dass Sie mir schon mal so eine Frage gestellt haben in Richtung Eigentum und Charter und Anteil. Und ich ja immer noch der Meinung bin, dass man da mindestens auf ein marktübliches Niveau kommen sollte, weil man sonst kostenseitig einfach Nachteile hat. Und auch inwieweit man seine Schiffe und seine Möglichkeiten gestalten kann. Ich sehe das absolut als notwendig an, mindestens auf ein Marktniveau zu kommen.
Können wir dann vielleicht bald erwarten, dass es einen Neubauauftrag gibt?
Wenn Sie jetzt die Themen auch Nachhaltigkeit und fossile Brennstoffe anschauen, sieht man ja ganz klar, dass Sie es machen müssen. Ich glaube, wenn wir Schiffe heute chartern, dann sind das fossile Brennstoffe. Und wenn wir die gesetzlichen Vorgaben auch der nächsten Jahre anschauen, auch das, wo wir uns in Richtung Klimaneutralität bewegen wollen, dann müssen wir andere Antriebsarten wählen und dann müssen wir auch Schiffe bestellen.
Aber das steht nicht kurzfristig auf der Agenda. Sorry, ich muss nochmal nachfragen.
Ich denke, das ist so ein schwieriges Spiel, was Sie fragen und was ich antworten kann. Ich kann Ihnen ganz sicher sagen, dass wir es tun müssen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir uns jetzt die letzten Monate, ich würde fast sagen 12 Monate, wirklich ausführlich damit beschäftigt haben in Richtung Treibstoff, was ich fast noch schwieriger fand als jetzt das Schiff selbst, in Richtung Antrieb, wo die Möglichkeiten ja auch gar nicht so groß sind, wie ich am Anfang eigentlich dachte, vielleicht vom LKW kommen oder von anderen Branchen her war ich gewohnt, dass es schon mehr etablierte Technik gibt. Also wir haben uns die letzten 12 Monate, und das kann ich nur bestätigen, ausführlich damit beschäftigt.
Ich habe da auch nochmal eine Nachfrage. Kann das sein, dass Sie sich dann mit anderen zusammentun möglicherweise, also an den Investitionskosten eher beteiligen, als alles in Eigenregie zu machen? Weil auf der anderen Seite bei Bestellungen von Neubauten ja heute die Frage steht, erstens die der Mehrkosten für entsprechend aufwendigere Technologie an Bord, zweitens Kraftstoffverfügbarkeit. Dagegen rechnet man dann gerne eine gewisse Planungssicherheit, wie eben langfristige Charterverträge. Sind solche Modelle vorstellbar?
Ich glaube, dass wir als Unternehmen mehr schauen, was sind die Kosten, also was sind die Investitionssummen. Also wir schauen uns erstmal an, weil wir müssen ja langfristig auch im Markt bestehen mit allem, was wir tun, welche Kosten entstehen. Und dann sicherlich auch, wo allokieren wir unsere Investitionen und wo sind sie sinnvoll. Ich glaube aber nicht, dass das Thema jetzt rein von der Investitionsseite herkommt. Ich glaube eher, dass wir diesen Beistand jetzt sozusagen eher brauchen von der technischen Seite her. Wie ist ein Schiff heute ausgestattet? Wie ist es aufgebaut? Welche Möglichkeiten gibt es zu optimieren? Da wissen wir schon, glaube ich, das, was zu unserem Cargo passt und aus unserer Perspektive. Aber die Expertise sehe ich eher in der Schiffstechnik.
Hätten Sie denn schon eine Präferenz, was eine Antriebsart angeht, also was ein Future Fuel angeht? Also LNG, Methanol, Ammoniak, normal, also gibt's da schon, haben Sie sich da schon eine Meinung gebildet?
Ja, da haben wir uns schon eine Meinung gebildet. Ob sie richtig ist, weiß ich nicht.
Welche wäre das denn?
Also ich kann meine Meinung sagen, wir sind im Retail-Marktführer und sind auch wirklich in einer Position, wo wir Innovationen sehr stark vorantreiben müssen und auch immer wieder in so eine Leaderrolle gehen müssen. In der Schifffahrt sind wir das nicht. Also ist das Erste, was ich schon mal sagen möchte und sagen muss, ich sehe uns jetzt nicht als den Allerersten, der irgendwas neu in einen Markt bringt. Dafür immer auch zu klein und auch wirklich abhängig davon, dass das funktioniert, was wir machen. Wenn wir 5, 6 Schiffe in so einem Hauptdienst fahren, die müssen alle fahren. Wir können jetzt nicht aus einem anderen Dienst mal eben schnell ein Schiff tauschen. Das heißt, das Erste, was schon mal gesetzt sein muss, das muss funktionieren, das muss etabliert sein. Das Zweite ist, dass ein Wechsel auf einen anderen fossilen Treibstoff auch nur limitiert CO2 anspart und man schon den Weg anschauen muss zu neutral und null. Das heißt, die Technologie muss auch vernünftig in der Lage sein, CO2-Neutralität herzustellen. Und das Nächste ist, dass man sich bei dem Schiffsbau schon zeitgleich ja auch Gedanken machen muss, was fülle ich da rein. Man muss davon ausgehen, dass es nicht auf einem freien Markt käuflich erwerbbar ist, sondern dass mich zusätzlich zum Schiff ja eigentlich immer dann auch um den Treibstoff kümmern muss und da verschiedene Szenarien durchspielen. Ich kann Ihnen meine Meinung schon auch offen sagen. Sie haben das Thema Ammoniak angesprochen. Ich begebe mich jetzt wahrscheinlich auf ein bisschen dünnes Eis, wenn der Supermarkt über Antriebstechnologien spricht, aber zumindest das waren meine Erkenntnisse. Ich sehe es noch als zu gefährlich an. Wahrscheinlich von der Effizienz her der beste Antrieb, aber es sollte halt auch nichts schieflaufen, weil sonst, wenn irgendwo ein Spillover oder Ähnliches passiert und dann Ammoniak im Wasser landet, dann hätten wir eine Riesenkatastrophe, sodass ich persönlich heute sage, sehe ich das Risiko noch relativ groß, für eine Schiffsbestellung zeitnah auf Ammoniak zu setzen. Ich schließe auch aus, für uns jetzt Nuklearschiffe, die man ja immer wieder als Einzelorder gerade liest. Und wenn man dann grünes Methanol oder Methanol an sich anschaut und in LNG, dann ist der Antrieb im grünen Methanol noch nicht sehr entwickelt und sehr ausgereift, sondern der Antrieb LNG doch wesentlich ausgereifter. Wohl wissend, dass es keinen Sinn macht, langfristig auf einen fossilen Treibstoff zu setzen, aber mit den Alternativen und Brücken, die es dann gibt und am Ende, um CO2-neutral zu werden, dann der E-Fuel.
Solange Sie noch nicht CO2-neutral sind, so wie alle anderen, stehen ja nun auch einige Regulierungen an und im April ist, glaube ich, die nächste Sitzung des IMO-Ausschusses für Umweltschutz. Es geht unter anderem auch um die CO2-Abgabe und auch andere Regulierungen sorgen ja für Mehrkosten für Räder. Was machen Sie mit den Mehrkosten, die auf Sie zukommen? Landen die im Lidl-Regal?
Das ist ja eine Frage jetzt der Betrachtung, am Ende wahrscheinlich immer. Wenn man es jetzt so global betrachtet, bei Tailwind ist Lidl, wenn ich es jetzt mal vom Markt her sehe, ist es, glaube ich, sehr schwer, gerade als Räder, die wirklich realen Mehrkosten auch an die Kunden weiterzugeben. Das ist zumindest mein Empfinden. Ich finde es aber ehrlich gesagt gut, dass es so ist, wie es ist. Das ist meine persönliche private Überzeugung, weil solange Dinge kein Geld kosten, ist es immer so ein bisschen Idealismus zu optimieren. Und es gilt ja für alle. Und solange das gleich für alle gilt, ich glaube, das ist halt wichtig, da sollte jetzt keiner besser gestellt sein als der andere in einem globalen Handel. Aber solange es für alle gilt, ist es ja fair. Und dann ist es auch gut, dass es Geld kostet, weil dann auch der Optimierungsdruck für alle da ist. Und das ist ja auch immer eine Chance. Also ich bei Lidl schon immer gesagt, wir sollten keine Angst vor großen Herausforderungen haben. Ja, das ist eine Herausforderung, das jetzt zu optimieren, aber das ist doch auch gut, weil das, könnte ich provokativ sagen, trennt die Spreu vom Weizen. Lass uns das doch annehmen und lass uns gut damit umgehen. Und wenn wir es besser können als andere, können wir Kosten drin sparen. Insofern finde ich an sich die Entwicklung, dass das CO2 auch irgendwo Geld kostet, finde ich persönlich, das ist keine Unternehmensmeinung, das ist meine persönliche Meinung, ist erstmal ein richtiger Anreiz.
Es gibt die Verladerinitiative Semba, die hat gerade die zweite Ausschreibung gestartet für emissionsarme Containertransporte unter Nutzung von E-Fuels. Auf der Liste der Mitglieder finden sich die Namen sehr, sehr namhafter Verlader, Amazon, Ikea, auch Tchibo hier aus Hamburg. Warum finden wir den Namen Lidl da noch nicht?
Also muss erst mal sagen, warum wir nicht teilgenommen haben, war auch der Grund, dass ich gesagt habe, wir müssen wegkommen davon, Einzelfalllösungen zu machen aus dem Idealismus heraus und sagen, Mensch, hier können wir doch mal was machen und hier ein Wasserstoff-LKW und da lass doch nochmal zwei Elektro-LKWs machen und dann können wir sagen, wir haben was Gutes getan. Wir sind jetzt aus meiner Sicht beim Thema Nachhaltigkeit an einem Punkt angekommen, wo man schon sehr seriös schauen muss, wenn ich CO2-neutral sein möchte zu einem gewissen Zeitpunkt, muss ich ungefähr linear bis dahin mich ja weiterentwickeln und jede Maßnahme muss dann ganz konkret darauf einzahlen. Und was ich vermeiden möchte, ist, dass wir Dinge weiter tun aus dem Idealismus heraus, um es getan zu haben, sondern mit dem klaren Plan, das bringt so viel, das bringt so viel, das bringt so viel und nachher ist es null. Und solange wir das nicht haben, sollten wir auch sehr kontrolliert nur Dinge tun, sondern sie sollten einem klaren Plan entsprechen. Und für mich war es auch erstmal wichtiger, die Tailwind zu optimieren und sich dafür Gedanken zu machen, warum unsere CO2-Emissionen rutschen ja aus Scope 3 in Scope 1 durch die eigenen Schiffe. Jetzt kann man sagen, ja, das ist erstmal ein Nachteil in der kurzfristigen Messung. Aus meiner Sicht aber auch ein Vorteil, weil Scope 3 kann ich halt kaum beeinflussen. Scope 3 ist die Initiative vielleicht eine gute Idee zu sagen, wenn das Schiff mir nicht gehört und ich die Seefracht hier nur einkaufe, dann lasse ich mir was einfallen, um Scope 3 Emissionen zu reduzieren und deswegen finde ich die Maßnahmen auch gut und richtig. Bei uns ist das Spiel ja auch erstmal anders gelaufen. Wir haben es in Scope 1 geschoben, mit aber jetzt natürlich dem Vorteil, jetzt kann ich selber beeinflussen, jetzt kann ich mich mit der Technologie beschäftigen, jetzt kann ich mich mit dem Treibstoff beschäftigen und kann versuchen, real, sage ich jetzt mal, nicht über ein Einkaufsverhalten oder über ein Zertifikat, sondern wirklich real das Schiff zu verändern, den Treibstoff zu verändern. Und der Anreiz für mich persönlich, mich darum zu kümmern, war da ehrlich gesagt jetzt auch erstmal größer.
Nun haben wir gelernt, ich vereinfache vielleicht ein bisschen, aber zu den Stapeln, die so auf Ihrem Schreibtisch liegen, gehört unter anderem das Projekt Neubau. Was sind denn sonst noch so die Dinge, die Sie jetzt wirklich ganz konkret angehen? Also was sind so Ihre Pläne für die nahe Zukunft?
Also ich glaube, es gibt ein Basisprodukt, was man im Osten und im Westen ergänzen und optimieren kann. Was wir sehr zeitnah machen werden, dass wir unseren Umladehafen verändern werden. Das kann ich vielleicht sagen. Wir werden jetzt statt Colombo nach Port Klang die Umladung aus Bangladesch machen, einfach im Suche von Optimierung, von Deviation, von anderen Dingen, die wir vielleicht noch besser machen können. Wir werden unser Profil im Zulauf aus Bangladesch noch mal ein bisschen verändern und da aus einem reinen Feeder vielleicht unser Marktprodukt auch versuchen zu kreieren. Und wir werden auch in Europa schauen, wie wir die Dinge, die wir da heute machen, noch besser machen können. Das ist immer die Basis im Blick und immer das Lidl-Geschäft im Blick, aber links und rechts optimieren und ergänzen.
Also auch mehr Öffnung für Dritte, heißt das das?
Das heißt das, ja. Aber sage ich jetzt mal nicht als Kern der Tätigkeit, sondern immer als Ergänzung zu der Lidl-Basis.
Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven vielleicht in die Rotation?
Das ist halt sehr weit weg, ne? Also klar, ich hätte es ja unglaublich gerne ein Schiff auch hier, dass wenn ich alle 2 Wochen hier nach Hamburg kommen darf, dass ich dann auch das Schiff sehe. Aber ich glaube, dass wenn man das Profil anschaut, was wir haben, kurze Strecken, wenige Häfen, einfache Anläufe, je weiter sie fahren, je mehr Häfen sie anlaufen, desto mehr auch die Gefahr, dass etwas nicht funktioniert. Und ich glaube, gerade diese sehr kurze Strecke, gerade jetzt Südchina, Mittelmeer, ohne große Stopps dazwischen, das ist ja auch das, was uns auszeichnet. Da kann halt auch viel weniger schieflaufen, als wenn Sie sehr weite Strecken fahren.
Wenn Sie sich um die Zuverlässigkeit kümmern und wenn Sie das Netzwerk stabilisieren wollen, andere Räder sichern sich Terminalkapazität über Dedicated oder Dedication-Vereinbarung oder ähnliches. Ist sowas auch für Tailwind oder für Lidl etwas? Sie machen Hochsee, Sie machen Bahn, Binnenschiff zum Teil. Da wäre jetzt ja auch für die ganze Logistikkette, von der Sie sprachen, theoretisch eine Terminalaktivität von Nutzen, um die Zuverlässigkeit noch mehr zu erhöhen.
So getan haben wir das in Österreich, das heißt jetzt sowohl Kapazität als Qualität auch Dedicated abzusichern. Das haben wir da schon getan. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Marktteilnehmer bin ich mir nicht so ganz sicher, was da gerade passiert und auf was das einzahlt und wie groß die Effekte auch sind. Ich sage mal ganz provokativ, sind wir uns wirklich sicher, dass der Kranfahrer den Container anders krant, weil ein anderer Inhaber da steht? Entschuldigung, dass ich das so provokativ jetzt sage. Oder heißt das, dass wenn ich jetzt dedicated da bin, dass ich dann drankomme, die anderen bleiben alle stehen, was ja, glaube ich, auch keiner möchte. Deswegen bin ich da noch sehr skeptisch, ob es wirklich in meiner Schiffsabfertigung so einen großen Impact hat, wenn mir der Hafen gehört und ich den Einfluss da habe. Außer ich sage gleich dazu, da war nur noch ich hin und kein anderer mehr.
Herr Stange, jetzt haben wir die ganze Zeit über das Unternehmen, die Reederei gesprochen. Was schätzen Sie denn für sich persönlich als die größte Herausforderung oder die größte Aufgabe in diesem Jahr ein?
Ich glaube, das ist bei mir so wie bei den meisten Logistikern. Zum einen werden wir schauen müssen, was sich alles noch verändert dieses Jahr, mit dem wir gerade nicht rechnen und wie wir uns dann anpassen. Das, glaube ich, das Wichtigste ist das, was du nicht weißt. Deswegen sage ich immer als allererstes, ich weiß es nicht, weil wahrscheinlich ist wieder die größte Herausforderung die heute keiner ganz oben auf dem Stapel hat, sondern die plötzlich hochkommt und dann zum großen Thema wird. Und ich glaube, so muss man auch rechnen. Es wird irgendwas wieder kommen, mit dem wir vielleicht nicht gerechnet haben. Dann ist das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, bei allen ganz oben auf dem Schreibtisch. Deswegen bin ich da so tief im Thema, weil es einfach ein ganz wichtiges Thema ist und man sich da jetzt aktiv drum kümmern muss. Und was bei mir vielleicht ein bisschen weiter oben auf dem Stapel ist, ist das Thema IT-Sicherheit. Ich sehe es als ganz große Herausforderung an und auch als ganz wichtig an, dass wir uns sehr aktiv um das Thema kümmern. Das machen wir als Gesamtunternehmen, das machen wir aber auch überall aus einer großen Überzeugung heraus. Das ist ja schon auch ein wichtiger Teil sozusagen von allem, was so passiert, dass wir Ware transportieren. Und das sollte auch sicher zu jeder Zeit ablaufen.
Dann, Herr Stange, für Sie persönlich und für das Unternehmen ganz viel Erfolg und alles Gute. Und ganz vielen Dank für das sehr nette, interessante Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.